Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Mario Dubovicek am Mikrofon einen schönen guten Abend wünsche ich. Am Sonntag kann es mit einem Monat Verspätung also losgehen für die neue EU-Kommission von Ursula von der Leyen. Denn das Parlament gab heute grünes Licht für die Präsidentin und ihre Kommissare. Darüber spreche ich mit dem EU-Experten Bert van Rosebeke. Über allem, was in diesen Tagen im Bundestag geschieht, schwebt die Frage zur Zukunft der Großen Koalition, so auch über der Generaldebatte zum Etat des Kanzleramtes an diesem Morgen. Im Streit um eine gemeinsame Ferienplanung droht nun auch Hamburg auszuscheren und das Bundesverfassungsgericht stärkt das Recht auf Vergessenwerden im Internet. Besser spät als nie unken heute die ein oder anderen Beobachter in Straßburg, wo die Abgeordneten des EU-Parlaments nach einigem Hin und Her nun doch Ursula von der Leyens EU-Kommission akzeptiert haben. Bettina Klein berichtet.
Es war eine deutliche Mehrheit des Europäischen Parlaments, die die neue Kommission auf sich vereinen konnte. 461 Abgeordnete stimmten für sie, deutlich mehr als noch im Sommer für Ursula von der Leyen und auch mehr als für Jean-Claude Juncker, der vor 5 Jahren auf 423 Abgeordnete kam.
And of course you can imagine that I'm very happy. I feel humbled by this overwhelming majority we had in the vote, and I consider it as a vote of confidence.
Sie können sich vorstellen, dass ich glücklich bin, demütig über das Wahlergebnis, sagte von der Leyen in einer Pressekonferenz im Anschluss. Es sei ein Vertrauensvotum. Ihre Unterstützung fußt im Wesentlichen auf den 3 größten Fraktionen im Parlament, Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale, Renew-Fraktion. Die Grünen enthielten sich, Ablehnung kam vor allen Dingen von ganz links und ganz rechts im Parlament. Auch die deutschen Sozialdemokraten unterstützten bei dieser Wahl die Kommission. Im Sommer war es noch darum gegangen, niemandem die Stimme zu geben, der oder die nicht Spitzenkandidat war, erklärte Jens Geier heute Nachmittag dem Deutschlandfunk.
Seitdem hat die Welt sich weitergedreht. Es ging heute auch nicht mehr um Sie, sondern es ging um die Kommission und das Kollegium der Kommissare und Kommissare. Das sind immerhin 1/3 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Da kann man schon mal dann als Sozialdemokrat, muss man dann schon verdammt gute Gründe haben, dagegen zu stimmen. Und die sehe ich nicht.
Zuversichtlich über das Ergebnis zeigte sich auch Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion. Aber auch er gab gegenüber dem Deutschlandfunk zu erkennen, dass die Arbeit jetzt erst beginnt.
Das heutige starke Ergebnis gibt der neuen Kommission zunächst mal viel Rückenwind, Schwung und auch eine demokratische Legitimität, den Job für Europa zu machen. Trotzdem wird in den nächsten Tagen und Wochen schon spürbar werden, dass dann auch die Mühen des Alltags beginnen. Beispielsweise bei der Fragestellung der Außengrenzensicherung brauchen wir Mitgliedstaaten, die bereit sind, schneller voranzugehen.
Noch im Dezember soll ein Klimapaket auf den Weg gebracht werden. Hier müssen breite Interessensunterschiede unter einen Hut kommen, so der CSU-Politiker Weber.
Wenn es einerseits Greta Thunberg gibt, die ambitioniert die junge Stimme vertritt, dann gibt es aber auch die Gewerkschafter, die die Sorgen der Autoarbeiter oder der Kohlearbeiter zum Ausdruck bringen. Und alle Teile der Gesellschaft müssen jetzt integriert werden. Nur nachhaltig wird es gelingen, den Klimawandel wirklich zu bekämpfen.
Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk zeigte sich die frisch gewählte Kommissionspräsidentin von der Leyen über das Ergebnis hoch erfreut, gab aber zu erkennen, dass sie mit ungewöhnlichen Mehrheiten in der Zukunft rechnet.
Wir werden nie alle überzeugen können. Aber das zeichnet das Europäische Parlament aus, dass sie sehr konstruktiv denken und immer überlegen, zum Schluss, ist es gut für Europa, können wir da mitgehen? Insofern werden wir Mehrheiten haben, die sich ganz eigenwillig zusammensetzen. Aber ich bin sehr zuversichtlich in den großen Themen breite Mehrheiten.
Am Wochenende steht der offizielle Stabswechsel an. Umzug am Samstag vom Charlemagne in das Berlaymont-Gebäude in Brüssel direkt gegenüber. Am Sonntag dann die Amtsübergabe und als erstes, so versicherte von der Leyen, viele Telefongespräche mit den G7 und G20-Staaten. Es sei wichtig, jetzt schnell den Kontakt zu suchen. Am Montag wird die erste Reise der Kommissionspräsidentin nach Madrid zur Klimakonferenz führen.
Bettina Klein berichtete aus Straßburg. Nun kann sie also ihre Arbeit beginnen, die neue EU-Kommission. Darüber habe ich am Abend mit Bert van Rosebeke vom Zentrum für Europäische Politik in Freiburg gesprochen. Die Erwartungen an die Kommission von Ursula von der Leyen sind hoch, vor allem mit Blick auf das Megathema Klimaschutz. Ich habe Bert van Rosebeke gefragt, ob sie die Erwartungen erfüllen kann.
Ja, sie wird es sicher nicht einfach haben. Es ist so eine neue Situation entstanden, dass die EU-Kommission mit Frau von der Leyen letztlich eine Dreierkoalition gleichkommt. Also wir haben natürlich die Konservativen, die EVP-Fraktion, dann die Sozialdemokraten und jetzt neu auch die Liberalen. die letztlich die Kommission tragen. Und egal, was Frau von der Leyen mit der Kommission an Verordnungen und Richtlinien vorschlagen wird, sie wird eine Mehrheit finden müssen im Parlament und sprich auch verhandeln müssen mit den Vertretern dieser drei Parteien. Und das macht es natürlich schwieriger, Kompromisse zu finden und Mehrheit zu finden, wenn die Interessen von gleich drei Parteien Berücksichtigung finden.
Heute ist da gleich mal ein Antrag im Parlament gescheitert, nachdem die EU den Klimanotstand hätte erklären sollen. Wie schwierig wird es tatsächlich werden, auch für scharfe Klimaschutzmaßnahmen Mehrheiten zu finden?
Ich glaube, die Kommission wird erstmal relativ schnell loslegen, hat sie auch angekündigt in den ersten 100 Tagen und sehr ehrgeizige Ziele stecken. Ja, das wird Herr Timmermans machen als Vizekommissionspräsident. Und darüber kann man dann sozusagen sich gut zeigen und sich profilieren. Wir haben auch eine Weltklimakonferenz, die ansteht. Aber die eigentliche Schwierigkeit wird es natürlich sein, die Instrumente, die Gesetze in die EU auch umzusetzen oder erstmal überhaupt Mehrheiten dafür zu bekommen, wie wir diese Ziele genau erreichen wollen. Reden wir da über eine Besteuerung von CO2, also wir hatten gerade in Deutschland eine ziemlich intensive Debatte darüber. Das alles wird uns auch in Brüssel anstehen. Und da wird es, glaube ich, sehr schmerzhaft und schwierig werden, eine Mehrheit zu finden, weil die Interessen sind so, wie sie schon seit einiger Zeit sind in Europa. Vor allem in Osteuropa ist die Bereitschaft, CO2 zu bepreisen und wirklich schmerzhafte Maßnahmen einzuführen, extrem niedrig ausgeprägt. Und das werden sehr dicke Bretter sein, die Frau von der Leyen bohren wird. Da werden Pakete geschnürt werden, denke ich mal. Ich denke, man muss das auch in Verbindung mit den Verhandlungen über den EU-Haushalt sehen. Also da wird Osteuropa einen hohen Preis ansetzen, um die Ziele, die die Kommission ansetzen wird, auch tatsächlich erreichen zu können.
Von der Leyen selbst sprach heute gegenüber unserer Korrespondentin in Straßburg davon, dass es wohl Mehrheiten geben werde, die sich eigenwillig zusammensetzen würden. Klingt das für Sie nach Chance oder eher nach Risiko?
Wie es auch sei, Chancen gibt es. Wenn es Chancen gibt, gibt es auch Risiko. Ich meine, die Konstellation ist, wie sie ist. Frau von der Leyen wird damit arbeiten müssen. Wie schwierig das ist, die politische Bereitschaft, denke ich, sich bei dem Thema Klima zu bewegen, ist so groß wie nie. Und in Brüssel ist es einfach so, dass man Lösungen finden muss, die einfach den unterschiedlichen nationalen Interessen gerecht werden. Das weiß Frau von der Leyen auch, da ist sie sicher nicht naiv. Ich denke, sie wird kreativer arbeiten müssen als bisher und wie gesagt, nicht nur drei Koalitionsparteien oder faktische Koalitionsparteien zufriedenstellen müssen, aber auch die bestehenden politischen Bruchlinien in Europa aufgreifen müssen.
Das Parlament hätte ja lieber einen der Spitzenkandidaten an der Spitze der Kommission gesehen. Von der Leyen wurde stattdessen von Frankreichs Präsident Macron sozusagen aus dem Hut gezaubert. Wie schwer wird das auch weiter das Verhältnis zum Parlament belasten?
Ich denke, sie hat erstmal eine sehr breite Unterstützung bekommen mit der Kommission. Also ich würde es nicht von einem belasteten Verhältnis zum Parlament sprechen. Ich denke, das Parlament weiß auch, dass es sich in der ganzen Frage, wer jetzt die nächste Kommissionspräsident stellen kann, nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ja, da sind die Konservativen und die Sozialdemokraten sich doch sehr uneinig gewesen. Ich denke, wenn es eine Mehrheit gegeben hätte, aus dem Parlament heraus Herrn Timmermans zum Kommissionspräsidenten wählen zu lassen, dann wäre das im Europäischen Rat nicht gescheitert. Aber das wollten, konnten die Konservativen nicht. Also wie dem auch sei, Frau von der Leyen ist dann letztlich eine Lösung gewesen, die man hat finden müssen. Ich sehe nicht, dass das Verhältnis vom Anfang an belastet ist. Im Gegenteil, Frau von der Leyen hat sich wirklich bemüht, eine Mehrheit zu finden und ist auf sehr vielen Parteien zugegangen im Parlament, auch in erstaunlichen Umfang auf die Grünen, den Klimaschwerpunkt. Die entscheidende Frage ist jetzt, was kann sie tatsächlich umsetzen, dessen, was sie jetzt angeboten hat? Weil sie ist ja in Anführungsstrichen nur Kommissionspräsidentin. Sie kann ja alles Mögliche vorschlagen, aber sie muss einfach Mehrheiten finden, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch unter den Mitgliedstaaten. Und da sind die Interessen einfach sehr unterschiedlich und sie wird nicht alles umsetzen können, was sie heute und in den letzten Wochen angekündigt hat.
Da sagen ja viele, da könnte schon die halbe Miete sein, die Bindung nach Frankreich, die Bindung nach Berlin, von der Leyen als Macrons Protégé, erst zögerlich unterstützt von der Kanzlerin in Berlin, aber doch eben unterstützt. Wie eng, erwarten Sie, wird die Bindung zwischen Merkel und von der Leyen sein?
Also man kann schon sehen in den letzten Tagen, dass einige Ideen, die in Deutschland vorsichtig geäußert werden, dann anschließend auch von von der Leyen aufgegriffen wurden. Dann denke ich zum Beispiel an die deutsche Digitalstrategie, die jetzt vor 2-3 Tagen angekündigt wurde und die jetzt plötzlich auch Teil des Portfolios vom französischen Kommissar Breton werden soll. Da gibt es ja schon Bewegung. Aber ich denke, die Fragen, die Frau von der Leyen zu klären hat, das hat sie selber auch angedeutet. Klima erstens, zweitens Digitalisierung. Drittens Fragen, die mit der Souveränität Europas zusammenhängen, die sind so grundlegend, Sie sind so empfindlich, dann kann sie es sich gar nicht leisten, zu arg Rücksicht zu nehmen auf Frankreich und Paris und nur auf die beiden. Klar, sie muss die Unterstützung dieser beiden Staaten haben, sonst wird sich in Brüssel nichts passieren. Aber sie wird nicht drum herum kommen, sich ein Stück loszueisen von diesen beiden, von Macron und Merkel, und auch in den anderen Staaten Europas Mehrheit zu finden für Fragen wie eine europäische Cloud oder Fragen wie die Besteuerung von Produkten, die in die EU importiert werden, nach CO2-Gehalt. Das sind sehr grundlegende Fragen, die für uns alle sehr neu sind. Ja. Und da wird man eine sehr breite Debatte führen müssen und wird wirklich Mühe haben, Mehrheiten zu finden, weil die Fragen so grundlegend sind. Ja, aber deswegen wird sie mit allen sprechen und verhandeln müssen.
Bert van Rosebeke vom Zentrum für europäische Politik in Freiburg. Generaldebatte im Bundestag in der Haushaltswoche. Gelegenheit für eine Regierungserklärung der Kanzlerin und Gelegenheit für Kritik der Opposition. Soweit das übliche Setting. Doch dieses Mal kommt noch ein wesentlicher Fakt hinzu, die Frage nämlich, wer die SPD denn nun in die Zukunft führen wird und ob dieser Weg mit oder ohne große Koalition gelingen soll. Lieber nicht im innenpolitischen Klein-Klein verlieren, schien da heute die Devise im Bundestag. Stattdessen auf das internationale große Ganze blicken. Und Stefan Detjen berichtet.
Es ging viel um das Klima, um die Erhitzung der Erde, aber auch um die Hitzung des gesellschaftlichen Klimas in Deutschland. Will man aber einen roten Faden beschreiben, der die Reden an diesem Debattentag durchzog, so ist es die Verteidigungspolitik sowie die Rolle Deutschlands und Europas in der NATO.
Da sage ich als erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg, in unserem ureigensten Interesse.
Man konnte dieses Bekenntnis Angela Merkels als Antwort an einen verstehen, der in diesem Augenblick gar nicht im Plenarsaal des Bundestages saß, an Emmanuel Macron nämlich, der dem Verteidigungsbündnis den Hirntod attestiert hatte. Als nach Deutschland gerichteten Weckruf war das in Paris erklärt worden und tatsächlich stimmt die Bundesregierung, Politik und Öffentlichkeit auf ein stärkeres Engagement Deutschlands in der westafrikanischen Krisenregion ein. In diesen Tagen sind dort 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. Angela Merkel fordert nun, afrikanische Staaten auch durch militärische Ausrüstung stärker im Kampf gegen vordringende Terrormilizen zu unterstützen.
Wenn klar ist, Afrika wird nur von Russland, wird nur vielleicht von China und Saudi-Arabien ausgerüstet. Ich glaube, das kann nicht richtig sein. Wenn wir zur Sicherheit und für den Frieden in Afrika ertüchtigen, ich glaube, dann können wir uns der Ausrüstung nicht völlig verweigern.
In Frankreich wird bereits über eine mögliche Unterstützung des französischen Einsatzes in Mali durch deutsche Kampftruppen gesprochen. Merkel geht darauf nicht ein, fordert aber Einigkeit Europas als Voraussetzung für eine funktionierende NATO. Die Opposition dagegen weist auf die Uneinigkeiten in Merkels eigenem Regierungsbündnis hin. Christian Lindner von der FDP erinnert an den offenen Dissens zwischen Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
Wir hätten erwartet, wenn Sie über Krisenregionen sprechen, dass Sie persönlich Stellung beziehen, wo Sie eigentlich politisch stehen in der Frage Nordsyrien. Stehen Sie an der Seite der Bundesverteidigungsministerin, die eine strategische Initiative ergriffen hat, oder an der Seite des Bundesaußenministers Maas, der in Ankara die Uneinigkeit der deutschen Bundesregierung auf internationaler Bühne dokumentiert hat?
Die außen- und verteidigungspolitische Verspannung in der Großen Koalition wird auch in der Rede Rolf Mützenichs hörbar. Der SPD-Fraktionschef distanziert sich von Annegret Kramp-Karrenbauers Forderung nach einem stärkeren internationalen Engagement der Bundeswehr.
Welche Hybris ist das? Und ich glaube auch der falsche Weg, weil wir haben doch gemerkt, was der Kalte Krieg bedeutet hat. Und wir wollen nicht als sozialdemokratische Bundestagsfraktion dieses Streben nach militärischer Dominanz mitgehen, sondern wir wollen eine Dominanz in der Diplomatie, in der zivilen Auseinandersetzung mit den humanitären Krisen. Und ich glaube, dass das besser ist.
Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert am Nachmittag in der Debatte über den ersten von ihr eingebrachten Verteidigungsetat. Auch sie, wie zuvor die Kanzlerin, mit einem Bekenntnis zur NATO und dem Bündnispartner USA.
Gott sei Dank gibt es die transatlantische Freundschaft und wir müssen alles daran setzen, dass sie auch erhalten bleibt. Und deswegen, ja, mehr europäische Verteidigungszusammenarbeit, aber nicht, um die NATO zu ersetzen, auch nicht, um sie in den Strukturen zu doppeln, sondern um den europäischen Pfeiler in der NATO zu verstärken.
Trump-Karrenbauer bekräftigt das Ziel bis in die 30er Jahre des Jahrtausends, das 2-Prozent-Ziel der NATO bei den Verteidigungsausgaben zu erreichen. Ihr Haushalt ist deswegen auch in diesem Jahr wieder gestiegen. Dietmar Bartsch kritisiert das für die Linksopposition.
Es würde zig Milliarden freimachen für die Menschen und für die Zukunft des Landes, wenn dieses Geld anders eingesetzt werden würde. Ihre Aufrüstungspolitik ist dagegen gefährlich, sie ist teuer. Und sie ist letztlich ein Kniefall von Donald Trump, meine Damen und Herren.
Die Hauptredner der AfD klammern das Thema Außenpolitik in der Generaldebatte aus. Die AfD hat ihr neues Kernthema in der Klimapolitik gefunden. Alexander Gauland spricht von einer Ersatzreligion und drohenden Blackouts in der Stromversorgung.
Wie beim Atomausstieg oder bei der massenhaften Aufnahme von Migranten befinden wir uns wieder mal auf einem deutschen Sonderweg allein.
Der Bericht von Stefan Detjen. Ferienzeit ist Stauzeit auf Deutschlands Autobahnen und Nadelöhren wie dem Brenner zum Beispiel. Da klingt es doch nach einer bestechenden Idee, dass nicht alle fast 11 Millionen Schüler samt ihrer Eltern gleichzeitig in die Ferien fahren. Deshalb wechseln sich die meisten Bundesländer mit dem Ferienbeginn vor allem im Sommer seit Jahren ab. Doch darüber gibt es Streit. Die Länder im Süden fordern eine Sonderrolle und so droht nun Hamburg als erstes der anderen Bundesländer aus der gemeinsamen Verabredung auszusteigen. Auf dass sie voll werden, die bayerischen Autobahnen gen Süden. Aus Berlin Katharina Hamburger.
Viel Spaß auf den langen bayerischen Autobahnen. Ein sarkastischer Wunsch des Hamburger Bildungssenators Thies Rabe in Richtung Süden. Verbunden mit der Ankündigung, dass nun jedes Land seine Sommerferien im Alleingang festlegen werde. Auslöser dafür waren die Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, das bayerische Abitur bleibe bayerisch, übrigens genauso wie die Ferienzeiten blieben, die wolle man auch nicht angleichen. Andere Bundesländer, unter anderem Hamburg, wollten den Ferienkalender der Länder für die Zeit ab 2024 überarbeiten. Bislang gibt es ein rotierendes System, bei dem sich die meisten Bundesländer mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln. Nur Bayern und Baden-Württemberg sind davon bislang ausgenommen. Das System zu ändern, dagegen sperrt sich das größte Bundesland nun. Dieser Schuss aus Bayern wird nach hinten losgehen, kündigte nun Sozialdemokrat Rabe in der Süddeutschen Zeitung an. Im Süden nimmt man das gelassen.
Es ist natürlich eine eigenartige Aussage, weil er natürlich wohl weiß, dass wir zu 16 die Ferienregelungen festgelegt haben. Die sind seit vielen, vielen Jahren konzentriert. Und es ist auch ganz klar, dass man nur gemeinsam davon abweichen kann,
sagte Bayerns Staatsminister für Unterricht und Kultus Michael Piazzolo unserem Hauptstadtstudio. Bayern vertrete schon länger den Standpunkt, dass das Bundesland bei seinen Ferien bleiben wolle und werde.
Das hindert aber überhaupt nicht, dass die anderen und auch wir gemeinsam uns über die Ferien unterhalten. Aber irgendwelche einseitigen Änderungen sind da gar nicht vorgesehen, sind auch nicht sehr schlau, sondern sinnvoll ist es immer, im Gespräch bei solchen Themen zu bleiben,
sagte der Politiker der Freien Wähler Piazzolo. Der Streit über die Ferienzeiten steht im Zusammenhang mit dem Ausstieg Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat. Man befürchtet, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel sei, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde, wurde vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder als Grund dafür genannt. Allein blieb er nicht. Kurz darauf zog auch Baden-Württemberg mit. Susanne Eisenmann, Kultusministerin des Bundeslandes, sagte, auch sie halte den Nationalen Bildungsrat für ein komplett überflüssiges Gremium, auf das man folgerichtig verzichten könne. Über das Beratergremium sollten unter anderem Bildungsunterschiede ausgeglichen und die Abiturprüfungen angeglichen werden. Die Einsetzung des Bildungsrates war von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hatte das Vorgehen der Landesregierungen von Baden-Württemberg und Bayern im Spiegel nun kritisiert. Der schwarz-grüne Ausstieg aus dem Bildungsrat ist nicht akzeptabel, sagte der SPD-Politiker. Er gehe davon aus, dass der Bildungsrat zur Not auch ohne die beiden Länder seine Arbeit aufnehme und er fordere alle im Interesse der Zukunft der Kinder zur Mitarbeit auf. Die Solidarität der Länder sei nicht einseitig aufkündbar. Eine klare Botschaft Richtung Süden zu geben, sei deswegen Aufgabe der 14 anderen Länder und der Bundesregierung, meint Müller. Das seien Aussagen, die vielleicht aus einer gewissen kurzzeitigen Verärgerung heraus erfolgt seien, meint Bayerns Kultusminister Piazzolo.
Aber es gibt so viele Stimmen, auch außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs, die das Projekt auch bezweifeln, besonders so, wie es jetzt auch gelaufen ist. Insofern nehme ich das jetzt nicht ernst, kann aber die Kollegen nur dazu ermuntern, ein wenig den Blutdruck auch versuchen zu senken und miteinander zu reden.
Kommende Woche sei Kultusministerkonferenz und da werde man über alle diese Themen miteinander sprechen, so Piazzolo.
Streit um Bildung und Ferien, Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio. Damit wird es 23 Uhr und 30 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk. Mieterhöhung, Schimmel, Schönheitsreparaturen. Im Streit mit Vermietern können Mieter ihre Interessen von Internetdienstleistern vertreten lassen, so urteilte heute der Bundesgerichtshof. Bernd Wolf.
Es ist ein Grundsatzurteil, das den Rechtsberatungsmarkt verändern wird. Künftig können Internetportale Ansprüche von Verbrauchern geltend machen, so wie das bisher nur Rechtsanwälte durften. Voraussetzung: Sie dürfen nur außergerichtlich tätig werden und sie müssen als Inkassodienstleister registriert sein. Im entschiedenen Fall bekam die Berliner Firma LexFox mit ihrem Portal wenigermiete.de Recht. LexFox fordert mit automatisierten Schreiben von Vermietern Gelder zurück, die die unter Verstoß gegen die Mietpreisbremse zu Unrecht kassiert hatten. Ein Berliner Vermieter weigerte sich zu zahlen. Begründung: wenigermiete.de leiste den Mietern unerlaubte Rechtsberatung. Nein, entschied der BGH-Mietsenat. Um bestehende Forderungen einzuziehen, darf ein Inkassodienstleister alles dafür Notwendige machen, einen Mietpreisrechner online stellen, den Vermieter rechtsverbindlich zur Rückzahlung auffordern und sich die Ansprüche vom Mieter gegen den Vermieter abtreten lassen. Das alles sei noch vom Gesetz gedeckt. Das habe der Gesetzgeber auch so gewollt. Der LexFox-Chef kündigte nach seinem Prozesserfolg an, künftig mit neuen Portalen auch gegen unzulässige Arbeitskündigungen vorzugehen, sowie Datenschutz und höhere Internetgeschwindigkeiten durchzusetzen.
Zwei Tage nach dem spektakulären Einbruch in die Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden fehlt von den Dieben noch immer eine konkrete Spur. Christoph Stumpner.
Seit dem Vormittag ist das Residenzschloss wieder für Besucher geöffnet. Wobei das Grüne Gewölbe geschlossen bleibt, denn noch ist der Tatort nicht wieder freigegeben worden. Die Ermittlungen laufen. Mehr als 200 Hinweise sind inzwischen aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen. Wie relevant diese im Einzelnen sind, ist noch unklar. Recht deutlich lässt sich inzwischen der ausgebrannte Fluchtwagen, der in einem Parkhaus in Dresden-Mikten zurückgelassen wurde, der Tat zuordnen. Auch sprechen die Ermittler aktuell von 4 potenziellen Tätern, neben den beiden Einbrechern noch 2, die wohl im Auto warteten. Am Nachmittag haben die staatlichen Kunstsammlungen Dresden eine vollständige Liste der gestohlenen Gegenstände veröffentlicht. Demnach wurden 11 Objekte, Teile von 2 Objekten und eine Gruppe Rockknöpfe entwendet. Insgesamt lagen in der aufgebrochenen Vitrine rund 100 Einzelobjekte.
Irans Führung hat zum ersten Mal Details zu den Demonstrationen in den vergangenen Tagen genannt. Karin Sens.
Es waren möglicherweise die größten Demonstrationen gegen die Regierung in den letzten 40 Jahren, also seit die Islamische Republik ausgerufen wurde. Rund 200.000 Menschen hätten sich daran beteiligt, so das Innenministerium in Teheran. Randalierer hätten an hunderten Banken, Regierungsgebäuden, Tankstellen und Fahrzeugen Feuer gelegt und rund 50 Stützpunkte von Sicherheitskräften angegriffen. Nach Angaben eines Mitgliedes des Sicherheitsrates nahm die Polizei 7.000 Verdächtige fest. Wie viele Menschen bei den Protesten ums Leben kamen, teilte Teheran allerdings nicht mit. Nach Angaben von Amnesty International waren es 143. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte zuvor kritisiert, dass die Regierung keinerlei Zahlen nenne. Die Proteste hatten vor knapp 2 Wochen begonnen, nachdem die Regierung bekannt gegeben hatte, die Benzinpreise zu erhöhen. Schnell richtete sich die Wut der Demonstranten nicht nur dagegen, sondern auch gegen die iranische Führung an sich.
Weiter gibt es auch Proteste in Kolumbien. Am 7. Tag in Folge blieben sie friedlich. Anne Herberg.
Erneut sind die Menschen in Kolumbien auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Präsident Iván Duque zu protestieren. In Bogotá funktionierte der öffentliche Nahverkehr mit Einschränkungen. Im Süden blockierten indigene Versammlungen die wichtigste Überlandstraße. In mehreren Städten des Landes fanden zudem Kundgebungen im Gedenken an den 18-jährigen Schüler Dylan Cruz aus Bogotá statt. Er war offenbar von einer Tränengaskartusche der umstrittenen Bereitschaftspolizei ESMAD am Kopf getroffen worden und starb in der Nacht auf Dienstag an seinen Verletzungen. vergangenen Donnerstag hatten die Proteste mit einem Generalstreik und mehreren Kundgebungen begonnen. Dazu hatten 40 Organisationen aufgerufen, darunter Gewerkschaften, Studierendenvereinigungen und indigene Organisationen. Die weitgehend friedlichen Demonstrationen richten sich gegen die von der Regierung geplante Renten- und Arbeitsmarktreform sowie gegen die Verfolgung und Ermordung sozialer Anführer, die seit dem Friedensvertrag mit der FARC vor 3 Jahren stark zugenommen hat, sowie die mangelnde Umsetzung dieser Friedensvereinbarung.
Wir kommen zum Bericht von der Frankfurter Börse und den hat heute Ulla Herrmann für uns.
Kurzfristig hatte der DAX die Marke von 13.300 Punkten überwunden. Doch am Abend verlor das deutsche Börsenbarometer an Schwung. Es schloss unterhalb dieser Marke, gewann aber immerhin 50 Punkte auf 13.287. Die Deutsche Bank räumt offenbar auf. Angeblich hat sie sich von Wertpapieren getrennt und sie an die US-Investmentbank Goldman Sachs verkauft. Es ging um ein Paket in Höhe von knapp 50 Milliarden Euro, wollen Eingeweihte wissen. An der Frankfurter Börse kam der Verkauf gut an. Aktien der Deutschen Bank verbesserten sich um über 1%. Nachdem Audi am Vortag über Einsparungen und Stellenabbau informiert hatte, will sich auch BMW für die Zukunft rüsten. Der Münchner Autokonzern kommt vorerst ohne weitreichenden Jobabbau aus. Aber auch BMW will beim Personal sparen. So soll die großzügige Erfolgsprämie um 15-20% sinken. Für jede neue Stelle muss eine andere abgebaut werden. Anleger begrüßten die Sparpläne. Aktien von BMW legten 1,5% zu. Der französische Telekommunikationskonzern Orange und die Deutsche Telekom loten einen Zusammenschluss aus. Solche Gerüchte geisterten am Nachmittag über das Frankfurter Parkett. Der französische Telekommunikationskonzern setzte den Fusionsfantasien allerdings ein rasches Ende. Es gäbe keine Gespräche, dementierten die Franzosen. Aktien der Deutschen Telekom kletterten dennoch um 1,5%. Auch die Papiere des französischen Konkurrenten verbesserten sich.
Ulla Herrmann berichtete. Wo liegt die rote Linie zwischen Meinungsfreiheit und Hetze? Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, will den Urhebern von Hasskommentaren im Internet diese Grenzen deutlich machen. Leichter wird es ihm fallen, wenn soziale Netzwerke wie Facebook Morddrohungen und Volksverhetzung verpflichtend an das BKA melden müssen. So plant es jedenfalls die Bundesregierung gerade. Thema auf der BKA-Herbsttagung, von der sich Wolfgang Hetfleisch meldet.
Beim öffentlichen Gedankenaustausch, zu dem die Bundesbehörde alljährlich einlädt, geht es traditionell eher um Kernbereiche der Polizeiarbeit. Dazu zählt natürlich auch das Thema Hasskriminalität. Aber in der 2-tägigen Konferenz stehen diesmal vor allem gesellschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt. Wie entsteht der Hass? Warum radikalisieren sich Menschen? BKA-Präsident Holger Münch hat dabei vor allem den Rechtsextremismus im Blick.
Wir müssen heute feststellen, wie unverändert, virulent, fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Einstellungen in unserer Gesellschaft sind. Ein ideologisches Gedankengut, das auch in einer sehr heterogenen rechten Szene ein verbindendes Element bleibt. Wir verzeichnen eine beispiellose Welle von Hasskriminalität, darunter auch Morddrohungen und Gewaltaufrufe gegen Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, die ein demokratiegefährdendes Ausmaß erreicht haben.
Wie groß die Gefahr von rechts ist, haben zuletzt der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag von Halle gezeigt. Münch kündigte in Wiesbaden eine Doppelstrategie an, die sich um bekannte rechte Strukturen kümmern, aber auch der Gefahr durch zuvor unauffällige Täter annehmen soll.
Zum einen müssen wir deshalb die Personen, die wir bereits kennen und als gefährlich identifiziert haben, künftig noch besser beurteilen und effektiver überwachen. Es kommt darüber hinaus der Personenkreis der Täter ohne jedwede polizeiliche Vorerkenntnisse, die sich offenbar von den Sicherheitsbehörden unbemerkt im Hintergrund radikalisiert haben und dann scheinbar aus dem Nichts zum ersten Mal zuschlagen.
Grundlagen für eine Radikalisierung liefere die Verschiebung des gesellschaftlichen Konsenses, sagte der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer.
Weil Einstellungen, die Menschen haben, Haltungen, die Menschen haben, sind nicht stabil. Sie shiften mit sich verändernden gesellschaftlichen Entwicklungen. Insofern ist erstmal der Ausgangspunkt, dass man um Gottes Willen kein Vertrauen haben sollte in so etwas wie moralische Haltungen, politische Einstellungen, auch nicht gegenüber sich selbst.
Die Bundesregierung sieht einen Teil des Problems in der nahezu ungehemmten Verbreitung von Hass und Hetze im Internet und will mit einem Maßnahmenbündel dagegen vorgehen. Dabei müsse man allerdings behutsam sein, sagte Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Auch offensichtlich anstößige, abstoßende, bewusst provozierende Äußerungen, die ich
wenn ich mal ein rüdes Wort nehmen darf, persönlich zum Kotzen finde. Sie sind von der Meinungsfreiheit gedeckt, selbst dann, wenn sie das Wertefundament unserer gesellschaftlichen Ordnung zu diffamieren versuchen. Und da die Meinungsfreiheit für die freiheitliche Demokratie schlechthin konstituierend ist, ist bei jeder Regulierung in diesem Bereich besondere Zurückhaltung geboten.
Dennoch sollen die Strafverfolgungsbehörden im Netz künftig genauer hinschauen. Eine gewaltige Aufgabe. Das BKA soll im kommenden Jahr um mehr als 800 Stellen aufgestockt werden. Nach Skandalen um rechte Polizisten richtete BKA-Chef Holger Münch auch einen Appell an die eigenen Reihen.
Denn die Polizei ist nicht per se gegen radikale oder gar extremistische Einstellungen und Handlungen gefeit. Wer immer sich von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt, mit radikalen oder extremistischen Einschätzungen sympathisiert und diese vielleicht sogar offen vertritt, hat in der Polizei nichts verloren.
Morgen wird es bei der BKA-Herbsttagung vor allem um die globale Dimension der Hasskriminalität gehen.
Soweit Wolfgang Hettfleisch. Das Internet vergisst nicht. Selbst wenn Kommentare, Bilder oder Informationen gelöscht werden, tauchen sie an anderer Stelle vielleicht wieder auf. Doch haben wir ein Recht auf Vergessenwerden im Internet? Darüber wird schon lange diskutiert, auch über die Frage, was mit Straftätern geschehen soll, die ihre Strafe längst verbüßt haben, deren vollständige Namen aber weiter im Netz zu finden sind, weil vor Jahren Journalisten über Tat und Urteil berichtet haben. Heute hat das Bundesverfassungsgericht das Recht auf Vergessen gestärkt. Klaus Hempel berichtet.
In zwei Beschlüssen setzt das Bundesverfassungsgericht neue Maßstäbe, wie mit personenbezogenen Presseartikeln umgegangen werden muss, die im Internet für lange Zeit abrufbar und für die betroffenen Personen besonders belastend sind. In einem der beiden Fälle, die die Richter des ersten Senats entschieden haben, geht es um einen Mann, der Anfang der 80er Jahre wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Er ist längst wieder frei. Aber noch heute stehen Artikel über den Prozess von damals online. In einem Spiegelartikel wird sein voller Name genannt. Dagegen klagte er und ging durch alle Instanzen. 2012 entschied der Bundesgerichtshof, der Name muss nicht entfernt werden. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und die Pressefreiheit würden stärker wiegen als das Persönlichkeitsrecht des Mannes. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht nun aufgehoben. Die Verfassungsrichter weisen darauf hin, dass sich im Zuge des Internets neue Probleme ergeben haben. Früher seien Informationen allein in Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und Fernsehen verbreitet worden. Die Informationen seien der Öffentlichkeit nur in einem begrenzten Rahmen zugänglich gewesen und irgendwann in Vergessenheit geraten. Heute, so die Richter, würden Informationen digitalisiert und ins Netz gestellt, mit der Folge, dass sie dauerhaft abrufbar sind. Presseverlage müssten darauf reagieren. Wenn Sie Artikel in Online-Archive einstellen, müssten Sie Schutzmaßnahmen einbauen, damit nicht jede Suchmaschine noch nach vielen Jahren alles sofort ans Licht holt. Es dürfe jedenfalls nicht sein, dass sich eine Person frühere Handlungen oder Äußerungen zeitlich unbegrenzt vor der Öffentlichkeit vorhalten muss. Dies gelte auch für Straftäter. Ein Straftäter müsse ebenfalls die Chance haben, Fehler hinter sich zu lassen und von seiner Freiheit uneingeschüchtert Gebrauch zu machen. Die Richter machen aber zugleich deutlich, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ebenfalls von hohem Gewicht sind. Verlage müssten weiterhin die Möglichkeit haben, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wie lange sie Berichte verfügbar machen wollen. Aber wenn viel Zeit vergangen sei und Berichte für die Betroffenen sehr belastend seien, dann müsse der Verlag tätig werden und verhindern, dass Suchmaschinen die Informationen von damals breitenwirksam streuen. Welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig und auch technisch möglich sind, das werden künftig in den unteren Instanzen die Zivilgerichte entscheiden müssen.
Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Das Bundesverfassungsgericht stärkt also das Recht auf Vergessenwerden im Internet. Wie schnell sich Bilder und Informationen im Netz verbreiten, zeigt ein aktueller Fall bei der Bundeswehr. Die macht kräftig Werbung für sich, unter anderem in den sozialen Netzwerken, bei Instagram zum Beispiel. So landete ein Bild einer Uniform mit Hakenkreuzen im Netz, das längst aus dem offiziellen Account wieder verschwunden ist, aber dennoch weiter überall zu bestaunen ist. Da reicht schon ein Blick auf die großen Nachrichtenportale. Klaus Remme.
Sowas darf nicht passieren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Vormittag in Berlin. Das Social-Media-Team der Bundeswehr hatte sich im Militärhistorischen Museum in Dresden zum Thema Uniform und Mode umgesehen und ein Bild veröffentlicht, eine Wehrmachtsuniform aus dem Film »Die Walküre«, auf der auch Hakenkreuze zu sehen waren. Untertitel: Auch Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der Haute Couture. Die Verteidigungsministerin sagte am Nachmittag im Bundestag:
Dieser Post ist nicht akzeptabel.
Und er ist deswegen auch vollkommen zu Recht zurückgezogen worden. Und die entscheidende und entsprechende Stelle hat um Entschuldigung für diesen Post gebeten. Und dieser Entschuldigung schließe ich mich ausdrücklich auch an.
Annegret Kramp-Karrenbauer verwies darauf, dass die Wehrmacht als Institution nicht traditionsstiftend für die Bundeswehr sei. So sei es auch im Traditionserlass formuliert. Man habe mit den Verantwortlichen gesprochen, so der Ministeriumssprecher und weiter.
Es handelt sich nach unserem jetzigen Stand um einen extrem ärgerlichen Fall von Gedankenlosigkeit. Im politischen Hintergrund können wir nach jetzigem aktuellen Stand ausschließen.
Doch die Linksfraktion sieht den Zwischenfall problematischer. Hier der Abgeordnete Michael Leutert in der Haushaltsdebatte.
Sie müssen Konsequenzen aus diesem Instagram-Skandal ziehen. Nehmen Sie rechtsextreme Tendenzen und Vorfälle ernst und gehen Sie dagegen in der Truppe vor.
Die Verteidigungsministerin entgegnete:
Bisher gibt es keinen Anhaltspunkt für irgendein politisches Motiv. Und ich würde herzlich dafür bitten, bevor Sie nicht entsprechende Beweise haben, auch nicht mit solchen Anschuldigungen gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Bereichen hier aufzutreten.
Möglicherweise habe sich im Social-Media-Team ein Tunnelblick entwickelt. So versucht das Ministerium, die Peinlichkeit zu erklären. Als Konsequenz werde man die Prüfung von Posts um, Zitat, Leute von außerhalb eines solchen Teams erweitern.
Aus Berlin, Klaus Remme. Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Albanien suchen Rettungskräfte aus dem In- und Ausland nach Verschütteten. Mindestens 29 Menschen kamen ums Leben, 650 weitere wurden verletzt. Viele Häuser sind eingestürzt oder einsturzgefährdet. Tausende Familien haben kein Dach mehr über dem Kopf, müssen untergebracht werden, teils in Zelten. Und die Nächte in Albanien sind kalt. Clemens Fehrenkotte.
Tumana, rund 30 Kilometer nördlich von Tirana. Auf dem Sportplatz der Gemeinde haben Rettungskräfte ein Zeltlager für 700 Menschen aufgebaut, die kein Obdach mehr haben. Mit Mutter und Tochter stellt sich diese kleinwüchsige Frau an, um Decken für die Nacht zu bekommen. Wir suchen Essen für die Kinder und bis jetzt hat uns niemand was geben können. Meine Mutter war an der Notfallstation in Tirana. Von Tirana habe ich sie hierher gebracht, weil sie in einem Mehrfamilienhaus wohnt, das komplett zusammengestürzt ist. Tumana gehört zusammen mit der Hafenstadt Durres zu den Regionen, in denen das Beben die meisten Schäden verursacht hat. Neben dem Sportplatz, auf dem jetzt Dutzende von weißen Zelten, mobile Toilettenhäuschen und zahlreiche Versorgungsgüter gestapelt stehen, sind die Schäden zu betrachten. Die rechte Fassade eines vierstöckigen Wohnhauses ist der Länge nach herabgestürzt. Herabhängen zerbrochene Betonplatten, die einmal die Fußböden der Wohnungen waren. Ein benachbartes Gebäude ist gleichermaßen arg in Mitleidenschaft gezogen. Hier rutschte die gesamte rückwärtige Fassade des mehrstöckigen Hauses ab. Adrit Gadili, der an einer Schule angestellt ist, hilft bei der Verteilung von Lebensmitteln und Decken. Wir verteilen Lebensmittel und Wasser, aber wir sind auch für die Leute da, die Probleme haben, und wir verweisen sie an die zuständigen Stellen. Bereits am Morgen nach dem schwersten Erdbeben des Landes seit 40 Jahren sprach Ministerpräsident Edi Rama von einer tragischen Bilanz. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser sei eine große Herausforderung für Tausende von Familien, für den Staat, die Regierung sowie die gesamte Nation. Es werde jetzt damit begonnen, eine Bilanz der Schäden zu erstellen. Vorrangig müsse es darum gehen, Menschen angesichts des bevorstehenden Winters ein Obdach zu bieten. An den Rettungsmaßnahmen beteiligen sich inzwischen Expertenteams aus zahlreichen Ländern. Die Warnungen der Behörden vor möglichen Nachbeben bewahrheiteten sich heute Nachmittag. Um 15.45 Uhr kam es erneut in der Region zu einem Beben der Stärke 5,3. In Tumana, in dem sich genau zu diesem Zeitpunkt der Präsident des benachbarten Kosovo, Tachi, aufhielt und von mehreren Kamerateams begleitet wurde, brach zwischenzeitlich Panik aus.
Der Bericht von Clemens Fehrenkotte. Die Polytechnische Universität in Hongkong stand vor 10 Tagen im Zentrum der Demokratieproteste. Aktivisten und Sicherheitskräfte lieferten sich rund um das Gelände Straßenschlachten. Es gab Dutzende Verletzte. Während die meisten Besetzer schon vergangene Woche aufgegeben haben, hielten sich einige Aktivisten bis zuletzt auf dem Campus verschanzt, umstellt von Polizisten. Ruth Kirchner berichtet.
Ein Team von etwa 100 Universitätsmitarbeitern, Sozialarbeitern und Sanitätern durchsuchte erneut die Räume der Polytechnischen Hochschule und versiegelte die Türen mit Klebeband. Ob sich noch Aktivisten auf dem Gelände aufhalten, ist unklar.
Wir haben während der ganzen Suche niemanden gefunden, berichtete im Anschluss Uni-Vizepräsidentin Miranda Lowe. Sinn und Zweck ist es, dass unsere Teams verbleibende Besetzer überzeugen könnten, den Campus friedlich und geordnet zu verlassen. Gestern hatten die Uni-Mitarbeiter eine junge Frau entdeckt, die bei der Besetzung mitgemacht hatte. Psychologische Berater und Rotkreuz-Mitarbeiter kümmerten sich um sie. Sie ist über 18 und keine Studentin der Polytechnischen Universität. Ihr Gesundheitszustand ist okay, sagte Professor Alexander Wai, aber sie ist ein bisschen wackelig. Noch am frühen Dienstagmorgen hatten Journalisten außerdem auf dem Campus mit einem vermummten Aktivisten gesprochen, der das Gelände nicht verlassen wollte. Wo er sich jetzt aufhält, ist unklar. Die Polizei hat das weiträumige Gelände seit Tagen abgeriegelt. Morgen wollen Beamte erstmals selbst zusammen mit Sanitätern und Psychologen den Campus betreten, wie ein Polizeisprecher heute ankündigte. Wir treffen unsere Entscheidungen unter humanitären Gesichtspunkten und streben eine friedliche Lösung an. Unser Ziel ist es, den Campus wiederherzustellen und so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Das aber dürfte eine Weile dauern. Auf Fernsehbildern ist eine teils zerstörte Hochschule zu sehen. Viel Müll, zurückgelassene Gasmasken und andere Überreste der tagelangen Auseinandersetzungen. Uni-Vizepräsidentin Lowe sprach von massiven Schäden. Wir konnten sehen, dass eine Reihe von Einrichtungen der Hochschule, darunter naturwissenschaftliche Räume und Labore, beschädigt sind. Die Polizei sprach davon, gefährliche Gegenstände und Waffen wie etwa Brandsätze sicherstellen zu wollen. Rund um die Uni hatte es vor 10 Tagen die schwersten Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei seit Beginn der Demokratieproteste im Juni gegeben. Rund 1000 Aktivisten hatten sich auf dem Gelände verschanzt, darunter viele Minderjährige. Bei regelrechten Straßenschlachten setzten die Aktivisten Molotow-Cocktails, Steine und sogar Pfeil und Bogen ein. Die Polizei ging mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen die Besetzer vor. Es gab Dutzende Verletzte. Vor einer Woche hatten die meisten Besetzer aufgegeben. Sie wurden zumeist festgenommen. Die Auseinandersetzungen an der Universität hatten auch die Bezirkswahlen am vergangenen Sonntag überschattet, bei denen das prodemokratische Lager einen deutlichen Sieg errungen hatte. Seit Monaten fordern Demonstranten politische Reformen in Hongkong und den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. Für die nächsten Tage sind weitere Proteste geplant.
Aus Hongkong der Bericht von Ruth Kirchner. Sie kämpfen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga, die Hertaner in Berlin. Das war so nicht geplant. Und nachdem der alte Trainer seinen Hut nehmen musste, soll es ein neuer nun richten, mit Pauken und Trompeten. Und der Paukenschlag hat einen Namen, Jürgen Klinsmann heißt er, und der kommt eigens aus den Staaten zurück nach Deutschland. Jakob Rüger berichtet.
Am Ende brauchte es noch das Okay von Ehefrau Debbie Klinsmann.
Da kam noch ein Anruf, schnell nach Hause, ob das in Ordnung ist, wenn ich nicht gleich heimkomme.
Es gab das Okay aus Kalifornien, denn um 14.30 Uhr saß Jürgen Klinsmann als neuer Hertha-Cheftrainer in einem pickepackevollen Presseraum mit 14 Kamerateams.
Ich habe schon auch das Selbstvertrauen, sagen zu können, das traue ich mir zu.
Der ehemalige Bundestrainer sollte als Herthas Aufsichtsratsmitglied helfen, einen neuen Trainer zu suchen und ist nun selbst die Lösung. Am Vormittag wurde das offiziell, was seit Tagen alle wussten. Hertha trennt sich von Ante Čović und Manager Michael Preetz präsentierte einen großen Namen.
Wir haben einen außerordentlich erfolgreichen, charismatischen, ausgewiesenen Fußballfachmann. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn jetzt bei uns an der Seite haben.
Klinsmann bringt ein komplett neues Trainerteam mit.
Es ist ein Team an Leuten, das mit mir jetzt hier reinkommt, das vorbereitet ist, das voller Tatendrang ist, gute Energie hat, aber vor allem auch hohes Fachwissen hat.
Bei der ersten Trainingseinheit am späten Nachmittag gab es zahlreiche neue Gesichter. Bundestorwarttrainer Andreas Köpke kümmerte sich um die Keeper. Die neuen Co-Trainer Alexander Nuri und Markus Feldhoff leiteten die Übungseinheit. Es ging zur Sache. Klinsmann beobachtete und kommunizierte viel. Bei den zahlreichen Hertha-Fans kam das gut an.
Wir haben immer in unserer Hertha-Suppe gekocht und haben das gemacht, was schon immer gemacht wurde.
Und ich glaube, das hat jetzt ein Ende.
Motivieren und nicht immer nur streicheln, sondern auch mal die Jungs hart dran nehmen.
Da ist klar, glaube ich, Klinsmann der Richtige dafür.
Der neue Trainer sorgt für Aufbruchsstimmung und hat wenig Zeit bis zum Spiel gegen Dortmund.
Wird nicht einfach, ist ja gleich ein kleiner Brocken da am Samstag im Olympiastadion. Den werden wir angehen mit der richtigen Vorbereitung und dann geht es halt dran, Punkte zu holen und nichts anderes.
Der Name Jürgen Klinsmann nimmt erst einmal Druck von der verunsicherten Mannschaft. Doch bei aller Euphorie um die Verpflichtung, Hertha BSC steckt weiterhin tief im Abstiegskampf.
Aus Berlin Jakob Rüger. Wir kommen zu unserer Presseschau mit Dietmar Reiche.
Das Europäische Parlament hat die EU-Kommission bestätigt. Zur neuen Präsidentin von der Leyen schreibt die Ludwigsburger Kreiszeitung. Eine Agenda des Wandels hat die Christdemokratin angekündigt. Sie strebt einen neuen Green Deal an, was zu Reibungspunkten mit dem Autoland Deutschland führen könnte. Der Berliner Tagesspiegel hebt hervor, ob die ehrgeizigen Ziele bei der Minderung der Treibhausgase, die von der Leyen vorschweben, auch umgesetzt werden, hängt vor allem von den Hauptstädten ab. Die Mühen der europäischen Ebene wird Ursula von der Leyen möglicherweise schneller zu spüren bekommen, als ihr lieb ist. Der Reutlinger Generalanzeiger führt aus, vielen mag von der Leyen als Notlösung erscheinen, weil sie vom französischen Präsidenten vorgeschlagen wurde, als alle anderen Versuche zuvor gescheitert waren, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Von der Leyen will die Kritiker durch gute Sacharbeit überzeugen und dabei keine Zeit verlieren. Der Münchner Merkur unterstreicht, viel wird davon abhängen, ob die selbstbewusste erste Frau an der Kommissionsspitze ihren vollmundigen Ankündigungen bei den Themen Klima, Migration, Digitales, Wirtschaft und Verteidigung konkrete Taten folgen lässt, die die Bürger Europas tatsächlich als Fortschritt empfinden. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe erinnern, anders als bei einer Regierung im Nationalstaat war von der Leyen nicht frei bei der Zusammenstellung ihres Teams. Sie musste die Kandidaten nehmen, die ihr die 26 Mitgliedstaaten vorgeschlagen haben. Die Kommission spiegelt damit in ihrer Zusammensetzung den Zustand der Europäischen Union wider, im Guten wie im Schlechten. Die Rhein-Zeitung aus Koblenz erwartet, diese Kommission muss sich noch freischwimmen, vor allem vom politischen Einfluss der Staats- und Regierungschefs. Es ist beileibe nicht nur der französische Staatspräsident Macron, der die Präsidentin und den starken Binnenmarktkommissar nur allzu gern an die Leine legen und für eigene Interessen nutzen würde. Die Süddeutsche Zeitung resümiert, wichtigste Aufgabe der Kommission wird es sein, in den Europäern wieder Gemeinschaftsgeist und Selbstvertrauen zu entfachen. Die neue Kommissionspräsidentin scheint bereit zu sein, das anzupacken. Weiter geht es mit der Haushaltsdebatte des Bundestages. Die Frankfurter Rundschau kritisiert Kanzlerin Merkel für ihre Finanzpolitik. Statt unter dem Vorwand der Nachhaltigkeit die öffentliche Infrastruktur dem Verrotten preiszugeben, bräuchte das Land viel mehr Investitionen, als Merkel und ihr sozialdemokratischer Gesinnungsfreund Olaf Scholz zulassen wollen. Die neue Osnabrücker Zeitung moniert, die Opposition dringt trotz erkennbarer Defizite der Regierungsarbeit nicht durch mit ihrer Kritik und die Koalition lässt keine offenen Sollbruchstellen erkennen, nachdem zentrale Streitfragen wie die Grundrente abgeräumt sind.
Dietmar Reiche mit der Presseschau. Damit endet unsere Sendung. Das war der Tag. Gleich in der Radionacht die Kollegen von Fazit, Kultur vom Tage. Thema dort unter anderem die Filme der Woche. Ich bin Marin Dobowiszek und ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.